Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an, und Petrus sagte, »Sieh uns an!« Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihnen, »Silber habe ich nicht, und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher.« Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Lasst uns noch zusammen beten. Danke, Jesus, für dein Wort, was du uns schenkst. Danke, dass du selbst und dein Wort viel mehr wert sind als Silber und Gold und alles andere, was die Welt uns geben kann. Wir möchten dich jetzt bitten, dass du uns ein offenes Herz schenkst und uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, dein Wort recht zu verstehen. Amen.
Ihr könnt der Predigt wie immer in der Gliederung im Handzettel folgen. Nur kurz als Information, der Ausdruck auf der linken Seite ist von der Schlachter, also etwas anders als in der weißen Bibel, aber das könnt ihr bestimmt handhaben. Ja, die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der LEC liegen nun ja schon wieder 2 Wochen zurück. Bestimmt gab es für viele von euch schöne und besondere Momente, an die ihr euch gerne zurück erinnern werdet. Für mich war etwas ganz Besonderes die Gelegenheit, in die Geschichte der LEC einzutauchen. Bis zu den kleinen und aufregenden Anfängen. Und ich sagte dann später noch zu Martin, ich wünschte, ich hätte die LEC schon bei meiner Ankunft auf diese Weise kennenlernen dürfen. Für mich war dieser Einblick eine Gelegenheit, die mir vielleicht auch zum ersten Mal die Augen geöffnet hat für die Menschen, die Geschehnisse und die Gaben, durch die unser himmlischer Vater die LEC zu dem gemacht hat, was sie ist. Solche Momente sind sicherlich inspirierend und eine ähnliche Gelegenheit, wie wir unsere Identität als Teil der weltweiten Gemeinde nun, der Gemeinde Christi, besser verstehen können, die bietet sich in unserer Predigtreihe zur Apostelgeschichte. Wir erfahren dort, was ganz am Anfang der Gemeinde von Jesus Christus geschehen ist und werden dadurch in unserer Gegenwart heute bereichert, weil wir nämlich dadurch von den Aposteln selbst lernen, was es bedeutet, apostolische Kirche zu sein. Jetzt ist es 16.45 Uhr knapp und das ist eine gute Zeit, um in Kapitel 3 der Apostelgeschichte einzutauchen, denn hier dieses Wunder, von dem wir gerade gelesen haben, das fand um 3 Uhr statt, also vor nicht allzu langer Zeit. Da war vermutlich viel los, es war Gebetszeit, das heißt, viele Menschen strömen durch dieses Tor hinein, das hier als schöne Pforte bezeichnet wird. Und das Tor hat seinen Namen sicherlich nicht ohne Grund. Große Mengen an Gold, Silber und Bronze wurden hier verarbeitet. Und man geht hindurch und sieht im Inneren des Tempels sieht man diese riesige Halle Salomos. 250 Meter lang, könnt ihr euch das vorstellen? Eine Säulenhalle mit Zederndecke, wunderschön und prächtig. Und ich denke, dieses Bild wird jetzt vor eurem inneren Auge entstehen, welche prachtvolle Umgebung das ist, in der das hier stattfindet. Und ich denke, das eigentlich Überraschende an diesem Moment ist, dass vermutlich niemand wirklich auf diese beeindruckende Architektur achten wird. Denn dort in der Halle, gleich hinter dem Tor, spielt sich etwas noch Beeindruckenderes ab. Ein Mann springt in der Halle herum. Und das an sich wäre vielleicht eher anstößig in einem Tempel, wenn ihn nicht jeder kennen würde. Das ist doch der Lahme. Das ist doch der, der immer am Tor dort sitzt. Und hier springt er herum und lobt Gott in den höchsten Tönen. Das Volk, das in den Tempel strömt, weiß nicht, worüber sie mehr staunen sollen. Über das Wunder der Heilung? Oder über die, die es vollbracht haben? Sie stehen hier erstaunt und wie gebannt da und starren auf diese Szene, die sich ihnen bietet. Mehr und mehr Leute laufen zusammen. Wir lesen hier in Vers 11, da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, da lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Also unversehens befinden sie sich im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Und wie reagieren Menschen, wenn sie auf einmal unversehens im Rampenlicht stehen? Wie würden wir reagieren? Ich denke, das unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Die einen würden sich wahrscheinlich am liebsten irgendwo in einer Ecke verkriechen, bloß nichts damit zu tun haben, schön weiterlaufen. Andere würden vielleicht genüsslich denken, na endlich habe ich den Platz, den ich verdient habe. Ich weiß nicht, wo in welche Ecke ihr gehört. Aber ich denke, an diesem Moment und an der Reaktion der Apostel wird sich wie in kaum einem anderen Moment offenbaren, worum es den Aposteln als Anführer der ersten Christen eigentlich geht. Drei offensichtliche Möglichkeiten bieten sich Petrus und Johannes hier. Sie könnten das Ganze herunterspielen, boah, war doch nichts, schön weiterlaufen, nicht stehen bleiben. Aber ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass die Menschen, dass sie damit davongekommen wären. Die Menschen haben ja gesehen, dieser Lahme saß hier und jetzt läuft er herum, er tanzt herum. Seine Knöchel sind fest geworden. Es war ein Wunder, unbestreitbar. Oder sie könnten die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ja, genau, das waren wir. Schaut mal uns an. Wie cool sind wir? Oder sie könnten die Aufmerksamkeit auf das Wunder lenken und sagen, hey Leute, guck mal da, das ist unser Programm, Heilung für alle. Wir wollen, dass es der Menschheit besser geht. Wenn wir uns aber Vers 12 und 13 anschauen, dann sehen wir, dass die Apostel keine dieser drei Optionen wählen, sondern eine vierte. Lest euch Vers 12 und 13 mal mit mir zusammen durch. Dort heißt es, ihr Männer von, oder zuerst mal Vers 12, ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber? Also über das Wunder. Weshalb verwundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns? Als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Also Petrus wiegelt zwar nicht ab, aber er will auch nicht das Wunder oder sich selbst ins Zentrum stellen. Er sagt, Leute, lasst euch davon nicht ablenken. Es geht hier nicht um das Wunder, und es geht nicht um die Wundertäter, sondern Vers 13, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Darum geht es. Gott hat Jesus verherrlicht. Das ist der Grund. Darauf verweist das Wunder. Das ist die offensichtliche Antwort auf die Frage, wen die Apostel hier in den Mittelpunkt rücken. Aber bevor wir uns dieser offensichtlichen Antwort, die übrigens in keiner Weise banal ist, in keiner Weise selbstverständlich, bevor wir uns dieser Antwort zuwenden, wollen wir uns doch noch einmal kurz zurück in die Säulenhalle Salomos begeben. Hören wir noch einmal dieser Rede des Paulus zu, die wirklich nach allen Regeln der Diplomatie und der politischen Korrektheit eine total vermasselte Rede ist. Schaut euch das an. Was sagt er hier im weiteren Verlauf, Vers 13? Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde, den Fürsten des Lebens. Aber, und hier kommt der Hammer, aber habt ihr getötet. Also eine Schamoffensive hört sich anders an. So wie Petrus hier alle anklagt, könnte man fast den Verdacht hegen, dass er etwas gegen Juden allgemein hätte. wenn er nicht selbst Jude wäre und die Anwesenden als seine Brüder bezeichnen würde. Aber trotzdem weiß Petrus diesen Zuhörern, den Männern aus Jerusalem, die damals Barabbas, den Mörder, anstatt Jesus verlangt haben, dass er freigelassen werden würde, er weist ihnen ganz klar die faktische Verantwortung für den Tod Jesu zu. Das ist unbestreitbar. Sie waren es doch, wenn wir die Evangelien lesen, die Freisprechung von Jesus verhinderten und ganz bewusst den Mörder wählten. Und diese Mitschuld kann für Petrus nicht unter den Tisch gekehrt werden. Aber mal ganz ehrlich, erwartet er wirklich, dass er auf diese Weise Leute für den Glauben gewinnt? An seiner unangenehmen Botschaft, denke ich, wird deutlich, dass Petrus es nicht nur ablehnt, ein Wunder in den Mittelpunkt zu stellen. Oder sich selbst, die Apostel, als Wundertäter. Sondern er lehnt es auch ab, die Zuhörer in den Mittelpunkt zu stellen. Mit anderen Worten, er lehnt es ab, die Wahrheit über Jesus so anzupassen, dass sie für die Zuhörer attraktiver wird. Also hier haben wir diese drei Punkte. Im Mittelpunkt steht nicht das Wunder, stehen nicht die Wundertäter und nicht die Zuhörer. Und natürlich müssen wir uns klar machen bei dem Ganzen, dass gerade in der Konfrontation mit der eigenen Ablehnung Jesu, gerade in der Konfrontation mit dieser objektiven Verantwortung und Schuld, die Chance für die Zuhörer liegt, Vergebung von Gott zu erfahren. Denn das Ziel von Petrus ist nicht, dass die Umstehenden in ihren Schuldgefühlen schmoren, sondern er will sie ja von ihrer objektiven Schuld befreien. Und deshalb fährt er in Vers 17 fort und sagt, les mit, Vers 17, und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. Und was kommt jetzt? So tut nun Buße, also kehrt um, denkt um. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Das Attraktive am Evangelium von Jesus Christus ist nicht, dass Gott liebe Menschen bestätigt oder ihre Schuld unter den Tisch kehrt. Das Attraktive, das Kräftige am Evangelium ist, dass Gott Sünder retten will. Durch Jesus Christus, den Verherrlichten. Und wer sich seiner eigenen Schuld vor Gott nicht bewusst ist, der kann auch nicht begreifen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Und warum gerade der Christus, Gottes auserwählter König, leiden musste, so wie Petrus es gerade in Vers 18 gesagt hat. Schaut es nochmal an, dort heißt es, dass nämlich der Christus leiden müsse, nach Gottes Plan. Es scheint fast ein Widerspruch zu sein, dass die christliche Verkündigung erst dann ihre volle Kraft entfaltet, wenn Menschen mit ihren dunklen Seiten konfrontiert werden. So wie hier bei Petrus. Aber gerade die dunklen Seiten, gerade die Sünde, die wir so gerne voreinander verstecken und mit der wir andere ungern konfrontieren, gerade diese Seiten sind doch der Grund dafür, dass der Christus leiden musste. Stellvertretend trägt er die gerechte Strafe für uns, damit unsere Sünde und Schuld ausgetilgt werden. Dieser Moment am Anfang der christlichen Kirche hier beantwortet also zuerst die Frage, was die Apostel bewusst nicht in den Mittelpunkt rücken. Petrus und Johannes treffen ja eine ganz ausdrückliche Entscheidung, nicht das Wunder, nicht sich selbst, nicht die Zuhörer. Nichts davon sollte zentral im Mittelpunkt stehen. Im Mittelpunkt steht unmissverständlich der Herr Jesus Christus. Alle Alternativen lehnt Petrus ganz bewusst ab, denn sie würden Jesus aus dem Mittelpunkt verdrängen. Seine Worte und sein Wirken sollen mit größtmöglicher Deutlichkeit auf den Gekreuzigten, den Auferstandenen, Unverherrlichten verweisen. Und der Grund dafür ist, dass Gott diesen Jesus zu etwas Besonderem gemacht hat. Gott hat den Aposteln etwas über Jesus gezeigt, was ihrem Leben auf dramatische Weise eine neue Richtung gegeben hat. Die Apostel haben erkannt, dass Jesus Christus eine ganz einzigartige und zentrale Rolle in Gottes Plan für diese Welt spielt. Das sehen wir zumindest, wenn wir weiterlesen in diesem nächsten Abschnitt. Dort wird deutlich, wie Petrus gewissermaßen noch einen draufsetzt, wenn man so will, indem er sagt, Leute, ihr kennt die Schrift, ihr seid Juden, ihr kennt das Alte Testament. Angefangen mit Abraham und Mose und allen Propheten darauf hat Gott durch diese Propheten alle ohne Ausnahme von Jesus Christus gesprochen. Jesus steht im Zentrum von Gottes Plan. Lesen wir den nächsten Abschnitt durch, etwas länger, von Vers 19 bis Vers 26 und halte dabei vielleicht die Augen dafür offen, was Petrus hier über das Alte Testament aussagt, die Verheißung darin und die Erfüllung. Also Vers 19 noch einmal, der Aufruf, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Also noch einmal, alle heiligen Propheten. Und dann geht es weiter, denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und dann geht es weiter, und alle Propheten, noch einmal, von Samuel an und den Folgenden, so viele geredet haben, sie haben auch diese Tage im Voraus angekündigt. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Über diesen langen Abschnitt gäbe es viel zu sagen, mehr als mir zeitlich möglich ist. Klar ist allerdings, dass man laut dem Apostel das Alte Testament dann und nur dann richtig versteht. Ganz wichtige Aussage, wenn es als Verheißung auf Jesus Christus hin gelesen wird, in dem die Erfüllung zu finden ist. Nur dann lesen wir das Alte Testament richtig, wenn es dort um Jesus Christus geht. So steht es hier bei Petrus. Und wir sehen das hier an mehreren Stellen, aber ich will auf zwei explizit eingehen. Das erste ist ein Zitat aus dem 5. Buch Mose, das wir in den Versen 22 und 23 finden. Und das zweite ein Zitat aus 1. Mose. Also Petrus geht hier wirklich ganz zu den Anfängen zurück. Wir schauen uns zuerst das erste an. Dort heißt es, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken. Das bezieht er auf Jesus. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Und Vers 23, ganz kontrovers, und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Die Weigerung auf Jesus bzw. die von ihm autorisierten Apostel zu hören, zieht teure Konsequenzen nach sich und hat den Ausschluss aus dem Volk Gottes zur Folge. Die Identität von Gottes Volk ergibt sich aus der Reaktion der Menschen auf Jesus Christus. Entweder werden die Sünden ausgetilgt oder die Person aus dem Volk Gottes. Ganz krasse Unterscheidung, die Petrus hier trifft. Also macht das nicht an mir fest, sondern an der Bibel. Ich denke, diese Botschaft ist nicht nur für die Zuschauer, für die Zuhörer damals schwer zu verdauen. Aber so schwer sie zu verdauen sein mag, sie ist nicht die Hauptaussage und sie ist auch nicht das Ziel der Predigt. Stattdessen finden wir den Höhepunkt in der zweiten expliziten aus dem zweiten Zitat in den Versen 25, also in Vers 25 und dem sich daran anschließend Vers 26. Es ist eine Segensverheißung für alle, die Jesus nicht länger ablehnen, sondern ihn als Herrn und Christus annehmen. Vers 25, lesen wir das durch. Ihr seid Söhne der Propheten, also er spricht die Juden an, und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In deinem Samen. Ich denke, das bezieht er wirklich wieder auf Jesus. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Am Ende dieser Predigt steht nicht die Gefahr der Ausrottung, des Vertilgens, sondern die Segensverheißung. Zwei ganz unterschiedliche Schicksale, wenn man so will, die sich daran festmachen, wie wir auf Jesus reagieren. Ich denke, es ist in der Zeit, dass wir wieder auftauchen und zurückkehren aus dieser Zeit der Anfänge, wieder hier landen. Wir haben uns eine der ersten Predigten der Apostel angeschaut und damit hat sie natürlich auch programmatischen Charakter für uns, für die Ausrichtung jeder Gemeinde, die der einen heiligen apostolischen Kirche angehört. Und diesen Anspruch erheben wir ja. Ganz deutlich haben wir den kompromisslosen Fokus auf den verherrlichten Jesus gesehen. Das ist unsere Messlatte als Gemeinde. Wo Jesus Christus nicht im Zentrum unserer Gemeindearbeit steht, aber auch unseres persönlichen Glaubenslebens, da weichen wir von den apostolischen Ursprüngen ab und müssen unseren Kurs korrigieren. Wo Jesus nicht im Zentrum steht, müssen wir nachbessern. Und die vier Alternativen, die der Apostel Petrus ganz konkret abgelehnt hat, die spielen auch für uns eine Rolle. Da war zuerst die Möglichkeit, dass zu viel Betonung auf das Heilungswunder gelegt werden könnte und dabei der vergessen wird, der das Wunder erst ermöglicht hat und auf den es verweist, der verherrlichte Jesus. Ich denke, auch für uns als Gemeinde kann es geschehen, dass eine Gemeinde viele gute Werke verrichtet, ohne sie jemals mit Jesus Christus in Verbindung bringt. Gerade beim Thema christliche Flüchtlingshilfe sollten wir uns auch ständig wieder fragen, jetzt wo das auch für uns immer konkreter wird, ist es apostolische Flüchtlingshilfe? Das heißt, wird dabei die Gelegenheit gesucht und wahrgenommen, auf Jesus Christus zu verweisen? Sonst verschwenden wir unsere Zeit. So wie der Apostel Petrus auf Jesus verwiesen hat, nach diesem Heilungswunder. Eine zweite Gefahr besteht darin, dass Gemeinde zur Selbstinszenierung gebraucht werden kann. So wie Petrus und Johannes die Wahl hatten, ja. Gerade Menschen mit beeindruckenden Gaben, die keine Angst davor haben, aus sich herauszugehen, laufen da vielleicht Gefahr und können von Petrus lernen, dass unsere gottgegebenen Begabungen nicht dazu da sind, um auf uns aufmerksam zu werden, sondern auf den verherrlichten Jesus. Wenn du gut bist in etwas, dann hat das nichts mit dir zu tun, sondern mit dem Herrn, der dir diese Gabe gegeben hat. Also verweise auf ihn und nicht auf dich selbst. Ich denke, das gilt innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Und wenn wir lernen, auch in unserem Alltag auf ganz natürliche Weise von uns abzulenken und hin zu Jesus, ich denke, dann werden viele Menschen hier in Leipzig dem Mann im Zentrum des Universums, im Zentrum von Gottes Plan begegnen. Also nicht auf mich verweisen, sondern auf Jesus. Drittens kann es auch andersherum gehen, dass jemand bei uns auf eine bestimmte Gabe aufmerksam wird oder etwas, was wir getan haben, etwas Gutes, etwas Beeindruckendes. Das ist nicht der Moment fürs Abwiegeln. Das ist nicht der Moment für falsche Bescheidenheit. Zumindest wenn es bedeutet, dass ihr sagt, ach, war doch nichts. Nee, Gott hat durch euch gewirkt. Er hat euch eine Gabe geschenkt, damit Jesus dadurch verherrlicht wird. Und ich gebe zu, dass ich da selbst noch am Lernen bin, wie ich diese zwei Dinge zusammenbringen kann. Einerseits die Dinge, wo dann auch Leute irgendwo anerkennt, sagen, Mensch, super, dass du das gemacht hast, oder klasse, offenes Haus oder wie auch immer. Und da will ich dann sagen, nee, Jesus ist doch im Zentrum. Aber wie man das auf natürliche Weise macht, das darf ich, glaube ich, noch lernen. Und natürlich kann es zum Schluss auch sein, dass wir aus Rücksicht auf die Befindlichkeiten anderer erst gar nicht auf Jesus zu sprechen kommen wollen. Wenn es tatsächlich zum Gespräch kommt, dann reden wir lieber von Selbsterfüllung. Dann reden wir vielleicht lieber davon, wie schön alles ist und wie gut der andere ist und dass er doch jetzt nur noch zu Jesus kommen muss und dann ist alles perfekt. Aber so macht der Petrus das nicht. Petrus fordert die Leute auf, Verantwortung zu übernehmen für ihre Ablehnung von Jesus. Und auch wir müssen erst verstehen, dass wir Sünder sind, bevor wir überhaupt verstehen können, was Jesus für uns getan hat. Also, lieber nicht von Selbsterfüllung und dergleichen reden, sondern vom eigentlichen Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist, um uns zu erretten. Wenn jemand nicht denkt, dass er nicht errettet werden muss, dann macht Errettung keinen Sinn. Natürlich wollen wir das einfühlsam tun, aber ein liebevoll geführtes und doch ehrliches Gespräch hat oft eine ganz eigene befreiende Wirkung. Vor allem, wenn Menschen dadurch zum Glauben an Jesus Christus kommen und zum ersten Mal im Frieden mit Gott sind. Da können wir staunen, wenn Gott diese Dinge bewirkt. Gerade auch durch eine Botschaft, die in unseren Augen vielleicht zunächst nicht sehr attraktiv klingt. Seien wir ehrlich, von Jesus zu reden ist, kontrovers, um es vorsichtig auszusprechen. In unserer Stadt ist es eine sehr kontroverse Haltung. Die Alternativen dazu erscheinen uns oftmals sehr viel attraktiver. Lieber bleiben wir gute Freunde mit den anderen. Viele von uns werden die Erfahrung gemacht haben, wie viel einfacher es im Alltag ist, nicht von Jesus zu sprechen, Jesus nicht zu erwähnen. Aber ich hoffe, wir konnten heute sehen, dass im Mittelpunkt von Gottes Plan und im Mittelpunkt von Gottes Gemeinde einer steht, der es verdient hat, dass wir ihn erwähnen. Jesus Christus, der Gekreuzigte, der für uns gestorben ist, der Auferstandene, der für uns regiert und der Verherrlichte, der uns seinen Geist geschenkt hat. Und wer weiß, wenn wir anfangen, von ihm zu reden, geschieht vielleicht das, von dem wir hier im letzten Vers, in Vers 4 von Kapitel 4 lesen. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Diese unattraktive Botschaft hat Menschen zum Glauben gebracht. Gott wirkt durch die Wahrheit, nicht durch eine beschönigende Botschaft von Jesus. Und ich denke, warum beten wir jetzt zum Abschluss nicht, dass der erhöhte Jesus uns auch befähigen wird, durch seinen Geist von ihm zu reden, auf ganz natürliche Weise, ohne uns selbst dadurch in den Mittelpunkt oder über den anderen zu stellen, sondern auf Augenhöhe, dass wir sagen, wir sind Sünder, aber Jesus hat mich errettet. Beten wir dafür. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses große Beispiel, das der Apostel Petrus hier vor unsere Augen gestellt hat. Das Beispiel, dass er nicht das Wunder ins Zentrum stellen wird. Nicht die Wundertäter, sich selbst. Und auch nicht die Betonung darauf legen will, dass die Botschaft attraktiver für die Zuhörer gestaltet wird. Bitte hilf uns, dass wir selbst auch den Mut und die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, dass wir von Jesus reden. Bitte schenke uns die Weisheit zu wissen, wann die Möglichkeit gekommen ist, Jesus ins Gespräch zu bringen und auf ihn zu verweisen als den Verherrlichten, dem eines Tages alle Rede und Antwort stehen werden. Wir beten dies in seinem Namen und zu seiner Verherrlichung. Amen.